Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Die beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt streiten um eine Grenze, die es nie gegeben hat. Wir berichten gleich über indische und chinesische Soldaten im Himalaya und den Kriegsschauplatz Internet. Sprechen dann über einen historischen Friedensvertrag, der 17 Jahre Bürgerkrieg im sudanesischen Darfur beenden soll. Berichten über die Lage der Opposition vor den Präsidentenwahlen in Tadschikistan. Und stellen ein Infrastrukturprojekt vor, das Mexiko aus der Tourismuskrise führen soll. Der umstrittene und bekämpfte Tren Maya-Zug auf der Halbinsel Yucatan. Vom asiatischen Armenhaus zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt. Der Aufstieg Chinas in den vergangenen 4 Jahrzehnten ist beeindruckend und beängstigend. In dieser Woche mahnte das Pentagon, dass Peking bis 2049 die USA als militärisch stärkste Macht ablösen wolle. Die Folgen des Pekinger Machtzuwachses bekommen die Nachbarstaaten aber schon heute zu spüren. Ob die Territorialkonflikte im südchinesischen Meer, der Kampf um Taiwan oder auch der aktuelle Grenzkonflikt mit Indien. Die traditionelle chinesische Zurückhaltung in der Außenpolitik schwindet. Für Indien ist dieses Muskelspiel besonders gefährlich, weil in dem Konflikt um die sogenannte Line of Actual Control am Ende der Stärkere gewinnen dürfte. Seit 60 Jahren streiten sich China und Indien um eine von den britischen Kolonialherren gezogene Grenze im Himalaya. Bernd Musch-Borowska über militärische Zwischenfälle und den Versuch, die Chinesen mit Apps zu ärgern.
Militärkonvois auf dem Weg ins Hochgebirge des Himalaya. Die Mannschaftstransportwagen der indischen Streitkräfte quälen sich die Serpentinen der Passstraße hoch, die die kaschmirische Hauptstadt Srinagar mit Leh in Ladakh verbindet, der zweithöchsten ständig bewohnten Stadt der Welt auf 3500 Metern Höhe. In der kargen Landschaft am westlichen Abschnitt des Himalaya gibt es seit Wochen immer wieder Zusammenstöße zwischen indischen und chinesischen Soldaten. Mitte Juni waren bei einem militärischen Zwischenfall an der Line of Actual Control, der inoffiziellen Grenzlinie entlang des Galwan-Flusses, mindestens 20 indische Soldaten und nach unbestätigten Angaben auch einige chinesische Soldaten getötet worden. Es war der schlimmste Grenzzwischenfall zwischen den beiden Atommächten seit dem Krieg im Jahr 1962, den China gewonnen hatte. Nun wächst die Sorge vor einer militärischen Eskalation, obwohl sich der indische Armeechef General Manoj Mukund Naravan zuversichtlich gab, dass der Konflikt noch friedlich beigelegt werden könne.
Well, the situation along the LAC is slightly tense.
Die Situation entlang der Line of Actual Control ist seit 2-3 Monaten etwas angespannt. Wir haben Truppen in die Region verlegt, zu unserer eigenen Sicherheit und zur Sicherung der Grenzlinie. Unsere Leute in Leh sind hoch motiviert und bereit für jede Situation, die noch entstehen kann.
Die Moral ist hoch und sie sind voll bereit, mit jeder Situation, die sich erweist.
Doch die Bewohner der Hochgebirgsregion sind beunruhigt. So nahm Tsering aus dem kleinen Ort Chushul in Ladakh. Unsere Viehhirten dürfen nicht mehr in die Nähe des Grenzgebietes gehen. Die chinesische Volksarmee kommt dort immer näher. Jedes Jahr holen die sich ein paar Kilometer von unserem Land. In den vergangenen Tagen warf Indien China neue Provokationen vor. Chinesische Truppen hätten versucht, mit Militärbewegungen am Südufer des Sees Pangongzo den Status quo im Grenzgebiet zu verändern, hieß es in einer Erklärung des indischen Verteidigungsministeriums. Indische Truppen seien dem zuvor gekommen und hätten Maßnahmen ergriffen, um ihre Positionen zu verteidigen, hieß es. Die Regierung in Peking wies die indische Darstellung zurück. Es seien vielmehr die indischen Soldaten gewesen, die die Grenzlinie verletzt hätten, so die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunjing.
Indien hat seit Anfang des Jahres die Vereinbarungen über den Grenzverlauf im westlichen Abschnitt der Grenze verletzt und damit den Frieden und die Stabilität in der Region gefährdet. Die Verantwortung für die Spannungen liegt allein auf indischer Seite. Die beiden Atommächte sind stets darum bemüht, ihre Grenzstreitigkeiten nicht eskalieren zu lassen. Doch Indiens Premierminister Narendra Modi machte jüngst noch einmal deutlich, dass er keinen Millimeter des indischen Staatsgebietes aufgeben werde. Bei einem Besuch der Grenztruppen kündigte er weitere Infrastrukturprojekte an, auch in Gebieten, die von China beansprucht werden.
Wir haben unsere Investitionen in die Grenzinfrastruktur verdreifacht. Dadurch wurde die Entwicklung in der Region gefördert und der Bau von Straßen und Brücken im Grenzgebiet verstärkt. Medienberichten zufolge hat auch China zahlreiche Infrastrukturprojekte in der Region in die Wege geleitet. In Tibet seien Investitionen in Höhe von umgerechnet fast 150 Milliarden US-Dollar geplant, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Darunter eine Eisenbahnlinie zwischen Tibet und Nepal und Autobahnen bis an die Grenzlinie zu Indien heran. Eine offizielle Staatsgrenze zwischen Indien und China gibt es nicht, stattdessen mehrere Linien, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert von den britischen Kolonialherren gezogen wurden. Umstritten ist demnach unter anderem eine Region im Osten Ladakhs, genannt Aksai Chin, eine karge Landschaft aus Fels, Gletschern und Salzseen auf 4000 Metern Höhe. Außerdem ein Gebiet im indischen Bundesstaat Sikkim im Dreiländereck Indien, China, Bhutan und der chinesische Bundesstaat Arunachal Pradesh, den die chinesische Regierung als Südtibet bezeichnet. Das erneute Aufflammen des jahrzehntelangen Konflikts stehe im Zusammenhang mit der expansiven Politik der Volksrepublik China, die auch in anderen Regionen der Welt zu beobachten sei, so Harsh Vipant, der China-Experte der Observer Research Foundation, einem politischen Think Tank in Delhi.
Many would also link it with sort of the larger assertiveness of China.
Viele betrachten das als Teil der Durchsetzungskraft, die China in anderen Regionen an den Tag legt, im südchinesischen Meer beispielsweise, sowie gegenüber Taiwan und Hongkong. Indien würde den Konflikt sicher gerne einvernehmlich beilegen, aber die indischen Streitkräfte werden ihre Position an der Grenze halten, solange die Situation es erfordert. Indien hat die Auseinandersetzung mit China inzwischen auch auf die Wirtschaft verlagert oder ausgeweitet. In den vergangenen Tagen wurden über 100 weitere chinesische Smartphone-Apps verboten. TikTok und andere populäre chinesische Social Media und Gaming-Anwendungen sind in Indien bereits seit einiger Zeit gesperrt. Eine weitere Eskalation kann sich Indien jedoch kaum leisten. Nach Einschätzung von Experten ist die Volksrepublik China dem Rivalen Indien auf militärischem Gebiet und auch wirtschaftlich deutlich überlegen. Medienberichten zufolge wendet China jährlich über 260 Milliarden US-Dollar für sein Militär auf, Indien nur rund 70 Milliarden. Auch bei den Atomwaffen steht China weit vorne. Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem jüngsten Bericht feststellte, verfügt China schätzungsweise über 320 nukleare Sprengköpfe, Indien über etwa 150.
Der Streit um eine Grenze aus Kolonialzeiten wird zwischen China und Indien militärisch, aber auch wirtschaftlich ausgetragen. Bernd Musch-Borowska über einen Konflikt, bei dem China am Ende wohl die besseren Karten hat. Wenn ein Diktator gestürzt wird, folgt ihm häufig ein neuer Autokrat. Oder aber die gesamte politische Landschaft gerät in Bewegung. Im Sudan ist Letzteres der Fall. Gut drei Jahrzehnte hatte Machthaber Omar al-Bashir den Sudan autokratisch regiert. Nach einem Volksaufstand im vergangenen Jahr hat der Dauerregent seine Macht verloren. In Khartoum wird ihm derzeit der Prozess gemacht. Auch eine Auslieferung an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist im Gespräch. Regiert werden die Sudanesen derweil von einer Übergangsregierung, die in dieser Woche einen großen politischen Erfolg verkündete. Nach 17 Jahren Bürgerkrieg hat sie mit Rebellengruppen eine Friedensvereinbarung geschlossen. Wie tragfähig dieser womöglich historische Vertrag ist, das habe ich vor der Sendung Gerrit Kurz gefragt. Er ist Sudan-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.
Das ist ja nicht die erste Vereinbarung, die es jetzt im Sudan gegeben hat, sondern in diesen 17 Jahren hat es verschiedene Friedensabkommen gegeben und die haben nicht gehalten. Jetzt ist die Situation in der Tat anders. Es gibt eine Übergangsregierung, die gewillt ist, auch die bewaffneten Gruppen und insbesondere die Bevölkerungsteile, die vorher marginalisiert waren, zu berücksichtigen. Allerdings sind an diesem Abkommen jetzt zwei wichtige bewaffnete Gruppen, die wichtigsten bewaffneten Gruppen Sudans, nicht beteiligt. Es gab jetzt eine Prinzipienerklärung noch diese Woche am Donnerstag mit der SPLM North von Abdelaziz Al-Hilu aus den Nuba-Bergen. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist eine dieser Gruppen, die nicht unterschrieben hat. Aber eine weitere Gruppe aus Darfur ist nicht Teil. Und deswegen wird man noch sehen müssen, wie viel Frieden da tatsächlich einkehren kann. Als Teil dieses Abkommens soll es zum Beispiel eine gemeinsame Sicherheitstruppe von Rebellen und staatlichen Sicherheitskräften von 12.000 Truppen geben. Aber diejenigen Rebellengruppen, die jetzt dieses Abkommen unterzeichnet haben, die haben kaum noch Truppen in Sudan. Deswegen ist das ein bisschen unklar, woher die kommen sollen, wenn sie nicht neu rekrutiert werden.
Welche Vorbehalte gibt es auf der Seite der Rebellengruppen, die nicht unterschrieben haben?
Da heißt es immer wieder, dass es Skepsis gibt gegenüber der Gründlichkeit des Wandels in Khartoum. Wie Sie ja bereits erwähnt haben, gibt es eine zivil-militärische Übergangsregierung. Also es sind Sicherheitskräfte an der Regierung führend beteiligt, von denen auch einige für Verbrechen verantwortlich gemacht werden. Insbesondere auch von diesen Gruppen und in den von Konflikt betroffenen Regionen. Die sehen also noch nicht, ob es jetzt genug Wandel gegeben hat. Und es hat jetzt tatsächlich auch in den letzten Monaten weiterhin Sicherheitsvorfälle gegeben, wo wir Berichten zufolge hören, dass sich die Sicherheitskräfte mindestens zurückgehalten haben und nicht ausreichend oder schnell genug eingegriffen haben, um da zu intervenieren und Menschen zu schützen.
Verlieren die Rebellengruppen durch diese Vereinbarung letztlich auch an Einfluss?
Also diejenigen Rebellengruppen, die jetzt das Abkommen unterzeichnet haben, glaube ich, die gewinnen erstmal an Einfluss, weil sie jetzt Positionen bekommen in den Gremien der Übergangsregierung, in der Regierung, im Kabinett zum Beispiel. Das ist also für die wichtig. Aber in der Tat, für diejenigen, die nicht unterschrieben haben, ist die Frage, was noch ihre Rolle ist und ob es noch mal eine bessere Chance gibt auf Wandel in Sudan.
Diese Vereinbarung könnte auch eine Rolle im demokratischen Prozess im Sudan spielen. Ja, welche Möglichkeiten gibt es durch diese Vereinbarung, dass es hier zu Fortschritten kommt?
Also wichtig wird vor allem sein, dass jetzt der Weg freigemacht ist für die Ernennung der Mitglieder des Übergangsparlaments und die Einrichtung dieses Übergangsparlaments. Das ist eigentlich seit einem Jahr überfällig und würde ein ganz wichtiges demokratisches Korrektiv zu der Exekutive in Khartoum bieten und würde eben auch einer breiteren Bevölkerung, auch anderen Bevölkerungsgruppen ermöglichen, sich in die Übergangspolitik einzubringen und nicht nur durch Proteste oder über Parteien, die an der Übergangsregierung beteiligt sind. Das ist ein ganz wichtiger Effekt. Ein weiterer ist eine nationale Verfassungskonferenz, die jetzt auch eingerichtet werden soll. Das war auch schon in der Übergangserklärung letztes Jahr angelegt, aber das soll jetzt eben nach dem Friedensabkommen auch kommen. Und das könnte eben den Grundstein legen für eine verfassungsmäßige Neuordnung des ganzen Sudan.
Apropos Neuordnung des Sudan, welche Rolle spielt diese Vereinbarung zum Darfur-Konflikt für die Beziehungen zum Südsudan, der sich ja vor 9 Jahren vom Sudan abgespalten hat?
Der Südsudan war Mediator dieses Friedensabkommens und wurde da von vielen sehr skeptisch auch beäugt, weil Südsudan jetzt nicht unbedingt als glorreiches Beispiel für Friedensabkommen gilt und besonders demokratische Politik. Aber Ich glaube, mittlerweile haben doch einige gesehen, dass die Mediation relativ erfolgreich war, zumindest inklusiver, als man am Anfang gedacht hat. Und das ist insofern auch ein wichtiges Zeichen der Beziehungen zwischen Sudan und Südsudan.
Politische Bewegung gibt es auch auf einem anderen Gebiet im Sudan. Aus dem sudanesischen Außenministerium heißt es, dass die Regierung an einem Friedensabkommen mit Israel arbeite. Welche Bedeutung hätte eine solche Vereinbarung?
Also keine Frage, eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Sudan, das über Jahrzehnte islamistisch regiert wurde, und Israel hätte eine große symbolische Bedeutung. Allerdings ist die Art und Weise, auf die diese Normalisierung gerade verfolgt wird, ziemlich problematisch. Denn es ist vor allem der Druck aus den USA durch die Trump-Regierung, der darauf hinauslaufen soll, dass das Sudan diesen Schritt geht. Es ist jetzt eine andere Regierung in Khartoum. Grundsätzlich sind das keine Israel-Feinde, das ist nicht das Thema. Aber die Regierung hat neulich gesagt, als US-Außenminister Pompeo in Khartoum war, dass sie nicht das Gefühl haben, das demokratische Mandat zu haben, so einen wichtigen Schritt zu gehen ohne eigene Wahlen. Und deswegen würden sie das lieber einer Regierung überlassen, die gewählt ist. Die Gefahr besteht eben auch, dass eine Normalisierung unter jetzigen Bedingungen die fragilen Beziehungen im Übergangsprozess weiter strapazieren könnte und eher dem ohnehin schon mächtigen Sicherheitssektor nutzen würde.
Und wie sieht die Situation bei der Bevölkerung aus? Würde sie einen solchen Schritt mittragen?
Das ist eben genau die Frage. Also eine Bevölkerung, die jahrzehntelang nichts Gutes über Israel gehört hat, die muss da auch zu sagen, vielleicht etwas langsamer herangeführt werden, nicht komplett abrupt. Das war jetzt vielleicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten anders, die jetzt autokratisch regiert werden, aber gerade in eben dieser fragilen Übergangssituation in Sudan, wo die Menschen sich jetzt Gehör verschafft haben, bräuchte es da, glaube ich, mehr Kommunikation im Vorfeld. Und dann könnte das auch gelingen. Aber Geduld ist das Gebot der Stunde und kein kurzfristiger außenpolitischer Erfolg für Trumps Wahlkampf.
Der fragile Wandel im Sudan, Einschätzung zum neuen Friedensvertrag und den Verhandlungen des Sudan mit Israel waren das von Gerrit Kurz. Er ist Sudan-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Viele Beobachter hatten mit der Familienlösung gerechnet in Tadschikistan, also dass der seit mehr als einem Vierteljahrhundert amtierende Staatspräsident Emomali Rahmon seinen Sohn Rustam ins Rennen um die Präsidentschaft schickt. Ist der Sohn doch ohnehin schon als Präsident des Senats die Nummer zwei im Land. Doch der 67 Jahre alte Dauerherrscher will nicht von der Macht lassen und strebt im Oktober eine fünfte Amtszeit an. Das wurde in dieser Woche bekannt. An seiner Wiederwahl besteht kein Zweifel. Die anderen Namen auf dem Wahlzettel sollen der Abstimmung lediglich einen demokratischen Anstrich verleihen. Und doch gibt es eine Opposition. Franziska Bure über den Wahlkampf und die Opposition im Exil.
Die Szene ist gestellt. Das Wahlkampfvideo zeigt Emomali Rahmon, den Staatspräsidenten von Tadschikistan. Er sitzt an einem reich gedeckten Tisch zusammen mit der großen Familie eines Landwirtes. Wie üblich in den PR-Kampagnen von Rahmon ist auch hier nichts dem Zufall überlassen. Die Familie ist ausgewählt, Rahmon sitzt als einziger auf einem Sessel und isst, während die Familienmitglieder mit Mund-Nasen-Maske die rechte Hand aufs Herz legen und sich kaum rühren.
Seid dankbar für das Leben, für Ordnung, für den Frieden in diesem Land. Arbeitet weiter, erzieht eure Kinder. Das ist es. Das Leben ist gut.
Am 11. Oktober sind Präsidentschaftswahlen in Tadschikistan. Emomali Rahmon hat wenig Widerstand gegen seine Wiederwahl zu befürchten. Er regiert das Land seit 1992. Seine Präsidentschaft ist geprägt von Vetternwirtschaft, Korruption und die Abkehr von demokratischen Grundrechten. Eine nennenswerte Oppositionspartei gibt es nicht mehr, seitdem die Partei der Islamischen Wiedergeburt zu einer terroristischen Organisation erklärt und verboten wurde. Die Partei war am Friedensprozess nach Ende des verheerenden Bürgerkriegs 1997 beteiligt. Kritiker der Regierung sehen darin den eigentlichen Grund für das Verbot. So erklärt es auch Tim Ebgenhans, Professor für Islamwissenschaft an der Universität Freiburg und ein Experte für Tadschikistan.
Dass Rahmon halt diese Idee, dass dann noch jemand anders mit in dem Friedensschluss involviert war, das hat er als Problem gesehen, als Einschränkung seiner mittlerweile weitgehend konsolidierten Macht. Und das war der eigentliche Grund. Es ging nicht um politische Inhalte und es ging ganz sicher nicht um Formen des Radikalismus oder Extremismus innerhalb der Islamischen Wiedererweckungspartei.
Muhyiddin Kabiri ist seit 2006 Vorsitzender der Partei der Islamischen Wiedergeburt und musste 2015 aus Tadschikistan fliehen. Er lebt inzwischen in Deutschland. Von hier aus verfolgt er die Entwicklung des Landes.
Zwar gibt es in Tadschikistan Nichtregierungsorganisationen für Minderheiten, Soldaten, gegen Folter in Gefängnissen und für Frauen und Kinder. Aber sie dürfen sich nicht für politische Gefangene einsetzen, für unsere Mitglieder und Aktivisten. Wir sollten deren politische Arbeit also übernehmen, als Menschenrechtsaktivisten.
Eine Gruppe solcher Aktivisten ist in Warschau ansässig, das Nationalkomitee für die Freilassung politischer Geiseln und Gefangenen Tadschikistans. Laut einem Bericht des Komitees von 2019 gibt es über 250 politische Gefangene in Tadschikistan. Die Vereinten Nationen werfen der Regierung Verstöße bei der Inhaftierung von Mitgliedern der Partei der Islamischen Wiedergeburt vor. In Russland leben und arbeiten ohnehin schon über 1 Million Tadschiken, die sich potenziell gegen das Regime in ihrer Heimat stellen könnten. Aber auch dort gelingt es nicht, eine politische Opposition aufzubauen. Die Positionen älterer Aktivisten, die sich mit Perestroika und Glasnost der späten Sowjetunion identifizieren, unterscheiden sich stark von den Interessen jüngerer Geschäftsleute und gläubiger Arbeiter. Tim Ebgenhans sieht in Russland einen Verbündeten Tadschikistans.
Unter diesen Arbeitsmigranten war insbesondere die Islamische Partei relativ stark vertreten. Aber da muss man ja sehr deutlich sagen, dass auch hier insbesondere dann auch der russische Staat eine horizontale Verknüpfung dieser verschiedenen Gruppen, die in Moskau und so weiter leben, dass das unterbunden wurde, sodass auch unter dieser großen Arbeitscommunity in Russland die Islamische Partei sehr wenig bewirken konnte, dass es hier zu einer gemeinsamen politischen Plattform kommt.
Arbeitsmigranten in Russland, China, der Türkei und den angrenzenden Ländern Tadschikistans unterstützen ihre Familien in der Heimat mit sogenannten Rücküberweisungen, die zwischen 30% und 50% des Bruttoinlandsprodukts Tadschikistans ausmachen. Doch in der Corona-Krise haben bereits Zehntausende ihre Arbeit verloren und ihre Familien stehen vor dem Nichts. Muhyiddin Kabiri betrachtet von Deutschland aus diese Entwicklung, auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen, mit Sorge.
Die bevorstehenden Wahlen werden nichts ändern. Aber unsere Prognose ist, dass die wirtschaftliche Krise in 2 bis 3 Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Nicht nur wegen der Pandemie. Tadschikische Migranten kehren ins Land zurück und finden keine Arbeit mehr in Russland oder Kasachstan. Für Rahmon wird es dann sehr schwierig, Hoffnung zu vermitteln.
Tim Ebgenhans geht noch einen Schritt weiter. Nicht die bevorstehende Wiederwahl von Emomali Rahmon, Berge Sprengstoff, sondern die Langzeitfolgen der Corona-Krise.
Einblicke in ein autokratisches Regime. Der Beitrag war das von Franziska Bure. Den Wahltermin hatte die Führung übrigens eigens von November auf Oktober vorziehen lassen, wohl aus Angst, eine zweite Welle der Corona-Pandemie könnte die Wahl überschatten. Für umgerechnet knapp 5,4 Milliarden Euro soll auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ein Megabahnprojekt entstehen, der sogenannte Maya-Zug Tren Maya. Ein Zug, der mit 160 km/h durch die Region rasen wird, vorbei an den historischen Maya-Städten. Damit soll der Tourismus angekurbelt werden. Doch der Bau der rund 1500 Kilometer langen Zugstrecke ist extrem umstritten. Protest formiert sich entlang der Trasse, inmitten der Corona-Krise. Anne Demmer über Projekt und Protest.
Maria läuft barfuß mit einem Stock die Schienen entlang. Durch ihren Ort fährt bereits ein Zug. Diese Schienen sollen gegen neue ausgetauscht werden. Für den Tren Maya muss die Maya-Indigena ihr Haus räumen. Ob sie eine Entschädigung bekommen wird, wann sie umgesiedelt wird, weiß sie nicht. Die Regierung habe kein Geld, wurde ihr gesagt. Sie mache sich große Sorgen, genau wie viele Anwohner und Ladenbesitzer, die an der geplanten Strecke leben und arbeiten. Rosa will sich genau deswegen wehren. Sie hat sich mit 16 weiteren indigener Gemeindevertretern, die rund um die archäologischen Stätten von Palenque leben, zusammengeschlossen und eine Beschwerde beim lokalen Gericht eingereicht. Ihren richtigen Namen will sie lieber nicht nennen, aus Angst vor Repressalien. Wir wurden nie informiert, aber wir haben ein Recht auf Information. Es gab eine offizielle Befragung zum Tren Maya. Auch da wurden wir nicht berücksichtigt. Es wurden nur einige Gemeindevertreter eingeladen. Was dabei rauskam, wissen wir nicht. Der Tren Maya ist das Lieblingsprojekt des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, das er auch in der Corona-Krise stoisch vorangetrieben hat. Immer wieder wurde er für seinen laxen Umgang mit der Pandemie kritisiert. Während die Bevölkerung im Lockdown zu Hause bleiben sollte, ist der mexikanische Präsident nach Yucatan getourt, um den Startschuss für die Bauarbeiten für den Tren Maya zu geben.
Es ist viel Zeit vergangen, in der diese Region nicht berücksichtigt wurde. In den letzten 40 Jahren ist nur Cancun gewachsen, die Riviera Maya. Der Rest der Region lag brach. Mit diesem Projekt wollen wir die Entwicklung fördern und viele neue Arbeitsplätze schaffen. Mit dem Zug wird man die Möglichkeit haben, die alten archäologischen Maya-Städten und gleichzeitig die neuen Städte in der Region kennenzulernen.
Mehr als 80.000 Arbeitsplätze sollen mit dem Tren Maya entstehen, der Tourismus angekurbelt werden. Für die Direktorin der Nichtregierungsorganisation Pro Natura in Mérida, Maria Andrade, hat das Konzept weder Hand noch Fuß. Wir sehen keine klare Strategie, dass die lokale Bevölkerung auf den Tren Maya vorbereitet wird. Unsere Erfahrung ist, dass man erstmal in die Leute investieren muss. Sie müssen für den Tourismus ausgebildet werden. Die Sprache ist schon ein Problem, sie sprechen kein Englisch. Die Nutzung der sozialen Medien, die man ja für den Tourismus braucht, dafür müssen sie geschult werden. Auch der Regenwald in der Region, die zweitgrößte grüne Lunge des Kontinents, sei in Gefahr. Währenddessen baut José Pérez Hernández in Palenque bereits an der Zugstrecke für den Tren Maya. Die Sonne brennt auf ihn herab. Er trägt Mundschutz, einen blauen Bauhelm, dicke Handschuhe.
Das Projekt ist wirklich eine super Idee. Die Leute werden hier in Chiapas davon profitieren. Die Arbeitslosigkeit ist groß. Durch den Tren Maya gibt es nun viel Arbeit. Vorher habe ich als Maurer gearbeitet. Jetzt habe ich hier eine Chance bekommen. Ich verdiene ein bisschen mehr. 400 Pesos am Tag.
Das sind umgerechnet 15 Euro für harte Arbeit. 2 Jahre lang wird er für den Tren Maya gebraucht, kalkuliert José. Wie es danach weitergeht, weiß er nicht. Rosa und ihre Mitstreiter der Indigena-Gemeinden hoffen, dass sie mit ihrer Beschwerde am Ende noch Erfolg haben werden, sie einen Baustopp erreichen. Statt inmitten der größten Wirtschaftskrise in den Tren Maya zu investieren, solle AMLO, wie der mexikanische Präsident kurz genannt wird, die 5,4 Milliarden Euro besser in andere Projekte stecken, gerade in Pandemiezeiten. Wenn AMLO wirklich seine Landsleute liebt, so wie er es immer wieder betont, warum fängt er dann nicht einfach an, sich um ein besseres Gesundheitssystem zu kümmern?
Der Maya-Zug Tren Maya soll den Tourismus in Mexiko ankurbeln. Anne Demmer über die Proteste gegen ein umstrittenes Großprojekt. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Jörg Biesler und der Frage, wie sich eine gute Streitkultur entwickelt. Argumente statt Geschrei. Wie lernt man Demokratie, lautet der Titel seiner Sendung, an der Sie sich auch beteiligen können. Per Telefon unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.